Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten querbeet, einem Podcast-Angebot für Interessierte aus den Bereichen Politik, Sport, Wirtschaft und Familie. Corona macht uns allen das Leben etwas schwerer. Wir sind auch weniger in Kontakt miteinander. Deshalb habe ich mir 10 Gesprächspartner gesucht, die auch etwas zu sagen haben und deren Geschichte ihr so vielleicht noch nicht kennt. Gemeinsam reden wir über Aktuelles und Persönliches mit Dialekt und frei von der Leber weg. Ich bin Martin Asmuth und im täglichen Leben Bürgermeister einer kleinen Schwarzwaldgemeinde. Die letzten Monate waren auch für meine Familie turbulent. Nicht nur für mich aus der Verwaltungsperspektive und als Vater von 2 kleinen Kindern verändert Corona auch unseren Alltag. Ich habe zwischenzeitlich viele Jahre als Führungskraft in größeren Institutionen auf dem Buckel und bin selbst ehemaliger Leistungssportler und leidenschaftlicher Sportfan. Geschichten querbeet soll für euch ein Angebot sein, einfach mal die Perspektive zu wechseln und Dinge, die mich auch selbst interessieren, aus erster Hand zu erfahren. Mein erster Gast ist Sascha Dürkop, Mitgründer der alternativen FIFA. Sascha hat sich die letzten 7 Jahre für Staatenlose und Minderheiten eingesetzt. Was er genau gemacht hat, erzählt er euch am besten selbst. So, hallo an der Stelle. Herzlich willkommen, lieber Sascha Dürkop. Sascha, du bist einer der Gründe, der Gründer von CONIFA, der Confederation of Independent Football Association, gewesen. Wie kommt man auf die Idee, einen alternativen Weltverband mitzugründen?
Ja, hallo erstmal von meiner Seite auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe in der Tat 2013 zusammen mit einem Freund aus Schweden die CONIFA gegründet. Und die Idee war schon lange vorher da und von anderen Leuten auch mit Leben gefüllt. Die Idee war, dass man Minderheiten und Staaten, die nicht anerkannt sind, oder Regionen mit einer besonderen Identität, die Chance gibt, gegeneinander Fußball zu spielen. Das sind oft Amateurfußballer, teilweise aber auch Profis, die sich in keinem der Nationalmannschaften, die man aus der FIFA kennt, wirklich repräsentiert sehen und so eben eigene Mannschaften aufgebaut haben. Und die konkrete Idee, damals die CONIFA zu gründen, kam aus diesen Mannschaften heraus. Also es gab einige Mannschaften, die aktiv danach gesucht haben, dass man eine solide Plattform hat, ähnlich der FIFA, in der man regelmäßig Turniere durchführen kann. Das waren Mannschaften wie Kurdistan oder der türkische Teil Zyperns, die das ganz massiv damals vorangetrieben haben.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen, Sascha. Was sind da für Nationalmannschaften auch mit dabei, ne?
Genau, also die Mannschaften, die dabei sind, sind extrem vielfältig. Also da sind unabhängige Staaten, die nicht als solche anerkannt werden, wie Nordzypern, das ist der türkische Teil von Zypern, bis hin zu Regionen wie Kurdistan oder auch in Deutschland das Frankenland. Aber auch alle möglichen Minderheiten, also die Roma und Sinti zum Beispiel haben eine eigene Auswahl, oder die Tamilen, das ist eine Minderheit, die aus Sri Lanka stammt, die dann auch Mannschaften weltweit rekrutieren. Also die Tamilen als ein Beispiel haben regelmäßig Spieler sowohl aus Deutschland als auch aus England, Kanada, Australien, die sie dann weltweit zusammenziehen, um eben ihre Minderheit zu repräsentieren im internationalen Austausch. Und ja, insofern sind die Mannschaften alle sehr, sehr heterogen und unterschiedlich.
Bei der letzten Weltmeisterschaft waren auch die Tibeter mit dabei. Welche Erfahrungen habt ihr dort gemacht?
Genau, Tibet hat auch eine Nationalmannschaft, die organisiert ist vom Dalai Lama. Der ist offiziell der Präsident des Fußballverbandes und sitzt genau wie der Dalai Lama in Indien, also nicht mehr in China selbst. Die Mannschaft hat letztmals, oder es ist das einzige Mal innerhalb der CONIFA, an einem Turnier teilgenommen bei der Weltmeisterschaft 2018 in London und war natürlich einerseits ein riesen Zuschauermagnet. Also die Spiele waren fast alle ausverkauft. Es kamen unglaublich viele Tibeter, auch aus ganz Europa, vor allen Dingen aus der Schweiz, sehr, sehr viele nach England, um das Team anzufeuern. Auf der anderen Seite, aus Organisatorensicht, auch eine der Mannschaften, die am meisten Gegenwind produziert haben. Also wir hatten einige Sponsorengespräche, die am Ende geplatzt sind, weil die Firmen in China produzieren und Angst hatten, irgendwie einen politischen Streit mit China zu riskieren, wenn sie die tibetische Nationalmannschaft unterstützen.
So haben wir beide uns ja auch kennengelernt, Sascha, weil wir, als damals ich ehrenamtlicher Fußballfunktionär, ein Freundschaftsspiel gegen Tibet austragen wollten. Und das hat vielleicht nicht jedem ganz so gefallen. Wie sind da insbesondere zu den anerkannten Nationalverbänden deine Erfahrungen als Generalsekretär gewesen?
Genau, die Erfahrung, die wir damals gemacht haben, betraf ja vor allem den DFB. Tibet wollte ein Freundschaftsspiel in Deutschland spielen vor dieser WM-Teilnahme. Und das hat der DFB schlussendlich verboten, mutmaßlich, weil es eine Kooperation mit dem chinesischen Verband gibt. Das ist eine absolute Ausnahme innerhalb der CONIFA. Also wir haben tatsächlich mit dem englischen Landesverband zum Beispiel eng zusammengearbeitet, und zwar auch als Tibet dabei war. Wir haben auch mit dem schwedischen Verband zusammengearbeitet bei früheren Turnieren, mit dem ungarischen, mit dem rumänischen. Also wir hatten nie Probleme eigentlich mit den Nationalverbänden außerhalb der FIFA, die uns oft Stadien zur Verfügung gestellt haben, uns mit Infrastruktur unterstützt haben, oder wie der englische Verband, die sind selber zu allen Spielen gekommen, die wir durchgeführt haben, um sich das einfach anzugucken und Spieler zu scouten auch.
Okay.
Nur der deutsche Verband ist der einzige, der eigentlich in mehreren Fällen in fundamentale Opposition gegangen ist. Also erst hatten wir ein Problem mit den Franken, das wollte der Bayerische Fußballverband vehement verbieten, dass eine fränkische Auswahl sich überhaupt gründet. Und später wurde dann eben dieses Spiel der Tibeter erst genehmigt und dann am Ende doch verboten.
Jetzt bist du bis Ende März diesen Jahres Generalsekretär der CONIFA gewesen, sozusagen der Macher im Hintergrund und dabei auch ganz viel in der Welt rumgekommen. Was waren denn so deine schönsten Erlebnisse die letzten 7 Jahre?
Oh, das ist natürlich immer sehr, sehr schwer. Ich war, glaube ich, in knapp 20 Mitgliedsstaaten oder Regionen der CONIFA. Und das umfasst wirklich Reisen von Somaliland, also ein Teil von Somalia, bis zu zahlreichen Reisen, vor allen Dingen in den Kaukasus, aber auch nach Simbabwe zum Beispiel. Und also wenn ich zwei rauspicken dürfte, ist das vermutlich Simbabwe. Da habe ich mit einer lokalen Minderheit die Zeit verbracht, die dort einen Verband aufgebaut haben. In dieser Region der Minderheit liegt der Durchschnittslohn weit unter $1 am Tag. Das ist eine der ärmsten Regionen der Welt. Die haben mich trotzdem irgendwie auf einer Couch untergebracht für eine Woche. Und ich hatte einfach eine wahnsinnig gute Zeit, einerseits mit dem Team, und andererseits war es total beeindruckend zu sehen, was sie lokal aufgebaut haben. Die haben ein Fußballturnier durchgeführt, als ich da war, wo teilweise Leute 20 Stunden zu Fuß zu dem Turnier gelaufen sind, um dort zu spielen.
Und beim Turnier hat es nicht an vielem gefehlt, ne?
Bei dem Turnier hat es an vielem gefehlt, wobei der Platz war am Ende tatsächlich ganz gut. Den musste ich allerdings bezahlen, weil die Mittel am Ende nicht ausreichten. Aber ansonsten gab es eine sehr, sehr große Solidarität innerhalb der Community. Also die meisten oder alle Mannschaften mussten eine Startgebühr zahlen von $25, glaube ich, um an dem Turnier teilzunehmen. Die haben alle irgendwie aufgebracht, indem sie in ihrem Dorf wirklich von Tür zu Tür gegangen sind. Und so gab es am Ende dann doch durchaus eine gewisse Infrastruktur. Die Infrastruktur in der Region ist insgesamt ganz gut, weil es dort relativ viele weiße Siedler gibt, die hauptsächlich Großgrundbesitzer sind. Und entsprechend gibt es sehr, sehr gute Stadien und Trainingsplätze, auf denen man spielen kann, die aber eben meistens zu teuer sind für die lokale Bevölkerung.
Lass uns noch über die letzten zwei Großereignisse der CONIFA quatschen. 2018 die WM in London, das hast du schon kurz angesprochen, und es gab 2019 ja in Bergkarabach auch noch eine Europameisterschaft. Was bleibt für dich von den beiden Großereignissen? War das ein Erfolg?
In meinen Augen war beides ein klarer Erfolg, und beide zeigen vermutlich so ein bisschen die Vielseitigkeit auch der CONIFA-Turniere. In London ist man natürlich immer, auch wenn 16 Mannschaften aus 5 Kontinenten kommen, ein eher kleineres Event, weil einfach so viel abgeht in London und an jedem Wochenende 300 Veranstaltungen sind, dass man immer irgendwie nur die Nische ist. Trotzdem haben wir es geschafft, dass wir in einem Stadion, was über 100 Jahre alt ist, einen neuen Zuschauerrekord erreicht haben bei dem Spiel Tibet gegen Nordzypern. Es waren unglaublich viele Zuschauer aus ganz England da, nicht nur aus London, Leute, die extra angereist sind. Insofern war es ein absoluter Erfolg. Es waren über 700 Journalisten da, was uns alle sehr erstaunt hat, aber natürlich auch sehr gefreut hat. Also es war eine riesen Aufmerksamkeit, die wir da erzeugen konnten für die Mannschaften. Und das war natürlich am Ende ein Riesenerfolg. Bergkarabach ist insofern komplett anders, als dass Bergkarabach ein nicht anerkannter Staat ist. Und zwar der ja vermutlich aktivste Konfliktherd in Europa nach Donetsk heute.
Ja, mit Armenien und Aserbaidschan.
Genau, dort kämpfen Aserbaidschan und Armenien um die Region und es sterben, ich glaube, im Durchschnitt 3 Leute an der Grenze bei Grenzkonflikten. Das ist also durchaus kein komplett kalter Krieg. In der Region selber merkt man davon nichts. In der Region selber ist es sehr, sehr ja, angenehm und man kann sich dort gut aufhalten. Aber trotzdem gab es natürlich ein gewisses Risiko, dass dort irgendwie mehr passiert, dass Aserbaidschan sich irgendwie provoziert fühlt durch das Turnier. Insofern war das eine sehr aufregende Sache vorher. Und umgekehrt für Bergkarabach war es das erste große internationale Event überhaupt. Es kommen kaum Besucher in die Region. Und wenn dann auf einmal 7 Mannschaften aus ganz Europa anreisen zu einer Europameisterschaft, ist das für Bergkarabach eine Riesensache gewesen. Es waren, glaube ich, 6 Teilnehmer beim Eurovision Song Contest dort, um vor den Spielen zu singen. Alles Armenier. Es waren aber zum Beispiel auch die Gypsy Kings da, die gespielt haben. Also es waren zahlreiche auch Kulturacts. Ich glaube, über 500 Konzerte über die 10 Tage. Und wirklich jeder war irgendwie auf der Straße und hat den ganzen Tag gefeiert. Also es war ein regelrechtes Fußballfestival, wie ich es mir bei einer FIFA-WM nicht größer vorstellen könnte, dass das das einzige Thema und das beherrschende Thema überall in der Region war.
Jetzt sprichst du ja auch direkt die FIFA auch an. Ihr seid ja auch angetreten, hier das Gegenstück zur FIFA und zur Kommerzialisierung auch zu sein. Und was hat aus deiner Sicht dann auch quasi den alternativen Weltverband denn auch ausgemacht? Also außer, dass man Minderheiten und Staatenlose auch zum Fußballspielen, zum Kicken zusammenbringt.
Genau, also außer diesem Aspekt, warum wir uns ursprünglich gegründet haben, war unser Ansatz immer, dass Amateursport und internationaler Sport eigentlich kein Widerspruch sein müssen. Und Amateurfußballer und der Großteil unserer Spieler waren Amateure, haben genauso viel Freude an internationalem Austausch wie jeder andere. Und wir wollten das immer sehr hervorheben. Und so haben wir in London zum Beispiel fast nur in unterklassigen Stadien gespielt, wo durchaus 3.000, 4.000 Leute reinpassen. Also das waren jetzt keine winzigen Dorfstadien. Aber natürlich im Vergleich zu einer Wembley-Arena, das eher ein familiäres Umfeld ist. Und das haben wir immer sehr hervorgetan. Und das hatte immer 2 Effekte, nämlich dass einerseits aus dem unmittelbaren Umfeld des Stadions Leute plötzlich ins Stadion gehen und aufmerksam werden über diese internationalen Gäste, verstehen, worum es da eigentlich geht und warum die eine eigene Auswahl haben, was immer extrem schön war zu sehen. Ich habe mehrfach mit, gerade in London, mit auch Chefs von den Vereinen zusammengesessen, die uns die Stadien vermietet haben, die mir erzählt haben, dass sie nicht wussten, wer der Dalai Lama ist und mittlerweile 30 Dokus über Tibet gesehen haben, weil die ja zu ihnen zu Gast kommen. So. Und das ist einfach was uns sehr wichtig war. Und andererseits war es auch von Spielerseite auch so, dass sie sich immer nach dem Spiel noch 2 Stunden im Stadion aufgehalten haben und mit jedem irgendwie den Austausch gesucht haben, auch die Teams untereinander sehr, sehr viel zusammen gemacht haben. Und das sollte einfach immer ja so ein bisschen hervorstellen, dass das Amateursport und Internationalisierung super zusammenpasst. Und der Überzeugung bleibe ich auch. Das ist aber leider im klassischen Sportsystem so nicht vorgesehen.
Man hört bei dir raus, dass du mit ganz viel Leidenschaft und auch persönlichem Einsatz da auch mit dabei gewesen bist. Und als einer der Mitgründer ist dir sicherlich auch schwer gefallen zu sagen, ich lasse das jetzt sein. Was waren aus deiner Sicht denn auch die Gründe zu sagen, jetzt möchte ich was Neues machen?
Ja, so viel Leidenschaft für das Thema hatte ich immer und werde ich auch weiterhin haben. Das war ein komplettes Ehrenamt 7 Jahre lang. Und ich werde mich auch weiterhin ehrenamtlich für die Mannschaften einsetzen. Am Ende ist mein Rücktritt Folge von internen Streitigkeiten, die es leider auch im alternativen Fußballverband irgendwann gab, dass sich dort Fraktionen gebildet haben, kleinere Grüppchen gebildet haben, die Interessen versucht haben zu vertreten. Und dort hat sich leider ein sehr, sehr starkes Gleichgewicht in eine Richtung entwickelt, die ich persönlich nicht unterstützen kann innerhalb des letzten Jahres. Und so bin ich aber auch die Hälfte des Verbandes am Ende zurückgetreten, weil wir befürchten, dass die Werte, für die Conifa eigentlich immer stand, in Gefahr sind künftig. Also gerade dieser internationale Aspekt, es scheint mehr und mehr europazentrisch zu werden. Es scheint mehr und mehr auch wirtschaftliche Interessen zu verfolgen. Und das ist nicht das, wofür die Conifa primär stehen sollte, in meinen Augen. Und keine gute Vertretung der Mannschaften mehr, in meinen Augen. Und deswegen konnte ich da nicht länger auch mit meinem Namen für stehen.
Jetzt bist du ausgestiegen und hast mir auch am Rande mal erzählt, dass du dich mit einem Projekt über Frauenfußball gerade beschäftigst. Um was geht's dir da konkret?
Genau, das war eine lustige Zufallsgeschichte. Ich habe festgestellt, dass, also es ist keine neue Feststellung, aber ich habe festgestellt, dass der Frauenfußball nach wie vor sehr stiefmütterlich behandelt wird. Überall in der Welt, aber ganz besonders in Deutschland. Also durch die Conifa war ich sehr, sehr viel, vor allem in England unterwegs, wo das Thema Frauenfußball einfach viel, viel näher an einer Gleichwertigkeit zum Herrenfußball ist, als es das in Deutschland zum Beispiel ist. Und wo es zahlreiche Initiativen gibt, die eben nicht vom Verband sind, sondern die von Frauenfußballerinnen quasi ins Leben gerufen worden. Und dann habe ich irgendwann bei Twitter ganz offen angefragt, ob es ähnliche Initiativen in Deutschland gibt. Und es stellte sich heraus, das gibt es nicht. Daraus hat sich aber eine Art kleines Kollektiv gebildet, wo mehrere ehemalige Bundesligaspielerinnen drin sind, aber auch mehrere Journalisten, die professionell an dem Thema arbeiten. Und wir versuchen ein bisschen die Geschichte des deutschen Frauenfußballs, gerade auf Vereinsebene, zu archivieren, weil es erschreckend wenig darüber gibt. Also es ist bis heute zum Beispiel unbekannt, wer das erste Tor der Bundesliga-Geschichte geschossen hat. Und die Bundesliga gibt es erst seit 1990. Also das ist keine antike Geschichte.
Das heißt, da gibt es nur Statistiken?
Und es gibt auch den ersten 7 Jahren gibt es nur Kreuztabellen. Also man weiß nur die Ergebnisse, aber oft noch nicht mal, in welcher Reihenfolge die Spiele stattfinden. Das ist die Auskunft, die der DFB uns gegeben hat.
Und dein Plan ist, das alles irgendwo auch aufzuarbeiten?
Genau, vollständig aufarbeiten wird man das nicht können, aber wir möchten zumindest mehr Daten zusammentragen und auch darauf aufmerksam machen, wie wenig Interesse daran eigentlich besteht. Also es gibt ein deutsches Fußballmuseum, was dem DFB gehört, in Dortmund, in dem das Thema Frauenfußball nur auf Ebene der Nationalmannschaft stattfindet oder in dem das Verbot des Frauenfußballs diskutiert wird. Über den deutschen Frauenvereinsfußball findet man dort quasi nichts an Exponaten, an geschichtlicher Aufarbeitung, und das wollen wir eben ändern.
Habt ihr da auch schon den Kontakt zum Deutschen Fußballbund gesucht oder macht ihr in Anführungszeichen jetzt hier erstmal noch die Recherchehausaufgaben?
Genau, wir haben die Recherche angefangen mit der Geschichte nach dem ersten Tor, weil Teil unseres Kollektivs ist die Torhüterin, die sich erinnert, das erste Tor kassiert zu haben. Und das wollen wir, haben wir quasi versucht nachzuweisen. Und haben ganz am Anfang den DFB-Vizepräsidenten angesprochen, der selber keine Informationen über den ersten Spieltag hatte und auch keine im Archiv finden konnte, uns dann an den hessischen Verband verwiesen hat, an den Präsidenten. Und auch der hatte keinerlei Aufzeichnungen zu dem ersten Spieltag, obwohl das Spiel in Frankfurt stattfand. Also es war ein Spiel des FSV Frankfurt. Und bis jetzt haben wir keine stichfesten Beweise, wann welches Spiel eigentlich stattfand an diesem ersten Spieltag. Wir wissen, dass alles an einem Sonntag stattfand, aber es muss zwei Anschlusszeiten gegeben haben, laut DFB-Satzung von 12 und 3 Uhr, und wir wissen nicht, welches Spiel wann stattfand.
Das hört sich auf jeden Fall spannend und nach reichlicher Arbeit an.
Genau, also wir haben jetzt zahlreiche Archive auch besucht. Wir haben alte Kickerhefte rausgekramt. Wir haben alte Zeitungsmitschnitte von Hessen 3 angefragt und auch bekommen. Es ist ziemlich viel Recherchearbeit, aber da wir Gott sei Dank ein relativ großes Team sind, auch mit vielen Kontakten in der Frauenfußballszene, sind wir relativ zuversichtlich und haben mittlerweile sehr, sehr gute Hinweise darauf, wer das erste Tor geschossen hat.
Beeinflusst, ich sage jetzt da, die aktuelle Corona-Pandemie in irgendeiner Form auch die Recherche, dass manches nicht geht oder nur eingeschränkt?
Absolut, also eine Kollegin von mir in dieser Vorhabung sitzt in Frankfurt und hat mehrere Monate versucht, dort in die Archive zu gehen und sich auch nochmals mit dem FSV Frankfurt zu treffen und dort die Archive durchzugehen. Und all das ist natürlich jetzt monatelang irgendwie zurückgeworfen worden. Und auch die Antwortraten des DFB sind natürlich deutlich langsamer, weil man dort mit ganz anderen Themen gerade kämpft.
Wie viel Zeit plant ihr dafür ein? Wann kann man mit dem Ergebnissen rechnen?
Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen die erste Torschützin belegen können. Weil wir glauben, wir wissen, welches Spiel um 12 war, und wir wissen auch alle Torschützen aus diesem Spiel, auch in der richtigen Reihenfolge. Von daher sind wir recht zuversichtlich, dass wir das sehr zeitnah rauskriegen, und dann wird auch ein längerer Artikel darüber erscheinen.
Sehr schön. Nutzen wir dann an der Stelle doch vielleicht zum Abschluss auch noch die Gelegenheit, um so ein bisschen über die aktuellen Themen im Fußball auch zu sprechen. Zwischenzeitlich spielt die Bundesliga ja auch wieder. Aus deiner Sicht richtig oder falsch?
Aus meiner Sicht falsch. Und ich war von Anfang an strikt dagegen, die Bundesliga wieder zu starten. Und zwar aus dem Hauptgrund, dass es mir so scheint, als würde das niemand wirklich wollen. Also zahlreiche Spieler haben sich dagegen ausgesprochen am Anfang. Soweit mir bekannt, haben sich alle Fangruppen dagegen positioniert, die Bundesliga weiterspielen zu lassen. Und ich frage mich einfach, was der Nutzen ist. Also einerseits kann man sich natürlich fragen, ist es möglich und ist es darstellbar von Hygieneperspektive? Das sind Fragen, die ich nicht bewerten und beurteilen kann. Aber ich kann mir natürlich angucken, was der Nutzen ist, und den erkenne ich noch nicht so wirklich, wenn eigentlich alle, die damit zu tun haben, naja, eher nicht begeistert sind davon, dass es weitergeht.
Das heißt, du sitzt samstags auch 15.30 Uhr nicht auf dem Sofa und schaust dir die Geisterspiele an?
Nein, ich habe tatsächlich gestern 5 Minuten von dem DFB-Pokalspiel gesehen und sonst bisher kein Fußball geguckt. Nein.
Ein Thema, und jetzt machen wir einen Schwenk nochmal zum Schluss in eine ganz andere Richtung, beschäftigt ja viele Menschen aktuell auch sehr. Das ist der Tod von George Floyd. Ihr habt euch in der Conifa ja sehr ausführlich auch mit dem Thema Diskriminierung von Minderheiten auseinandergesetzt, mit Themen von Rassismus. Wie geht's dir, wenn du die Nachrichten hier verfolgst?
Mir geht's nicht gut, vor allen Dingen, weil ich mit sehr, sehr vielen Minderheiten natürlich zu tun habe. Und ich habe zum Beispiel wahnsinnig viele afrikanischstämmige Freunde in England, mit denen ich sehr, sehr viel ja jeden Tag zu tun habe. Und natürlich bedrückt einen das einerseits. Andererseits ist es aber vielleicht auch eine Chance, dass endlich darüber gesprochen wird, weil all die Probleme sind nicht neu. Also was meine vielen Bekannten aus England seit Jahren berichten, ist, dass sie in jeglicher Form institutionell diskriminiert werden. Mir sind Fälle bekannt von Leuten, die von ihrer, wir haben ein Mitglied gehabt in der Conifa, das sind die Chagos-Inseln, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, das ist heute, heißt es Diego Garcia und ist ein US-Standort auf Militärstützpunkt auf einer kleinen Inselgruppe. Diese Inselgruppe war mal bewohnt und England hat die komplette Bevölkerung damals illegal deportiert. Mittlerweile hat auch die UN das so bezeichnet, um Platz für einen Militärstützpunkt zu machen. Der Großteil davon lebt heute in London und es gibt zahlreiche Fälle, wo die englische Regierung versucht hat, diese Leute abzuschieben. Was zynisch ist, weil ich meine, also sie können nicht nach Hause. Es ist ihnen illegal, diese Insel zu betreten und sie kämpfen seit mittlerweile 25 Jahren vor jeglichen internationalen Gerichten, davor zurückkehren zu dürfen. Aber man wollte sie nun nach Mauritius abschieben, wozu sie überhaupt gar keine Verbindung haben. Und solche Fälle von einfach sehr klarer institutioneller Diskriminierung gibt es leider in ganz Europa und natürlich auch in den USA sehr, sehr regelmäßig. Und insofern hoffe ich, dass George Floyds Tod insofern etwas bewirkt, dass diese Themen vielleicht endlich sichtbarer werden und wir uns alle ein bisschen mehr damit auseinandersetzen.
Gibt es für dich da vielleicht auch zum Abschluss noch ein Beispiel, wo man sagen kann, da darf man dann auch positive Hoffnung sein?
Ja, man darf positive Hoffnung auf jeden Fall sein, weil ich glaube, dass all diese Diskriminierungen sehr stark abgenommen haben in den letzten Jahren, aber sie sind eben immer noch da und dass aktuell überhaupt darüber diskutiert wird, macht mir sehr, sehr viel Hoffnung. Ich habe aus England vernommen, dass es dort jetzt auch auf parlamentarischer Debatte gibt, erstmals das Thema Kolonialismus in den Schulunterricht aufzunehmen. Das hat mich einerseits schockiert, dass auch viele meiner englischen Freunde in der Schule nie etwas über Gandhi gelernt haben. Andererseits gibt es einem natürlich Hoffnung, wenn dies endlich in der Schule auch angesprochen wird und dass das britische Empire nicht als eine durchweg sehr, sehr positive Erfolgsgeschichte mehr erzählt wird.
Sascha, vielen herzlichen Dank für die Zeit heute mit dir. Ich bin total gespannt, was aus eurer Recherche zur ersten Torschützin am Ende dann auch dabei herauskommt. Und da bitte ich dich dann drum, halt uns auf dem Laufenden. Und ansonsten hat man, glaube ich, sehr gut raushören können, ein Mann, der was zu sagen hat.
Vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung und die Zeit. Ich freue mich sehr auf Feedback zu dem Podcast.
Bis dahin. Tschüss, Sascha.
Bis dahin. Tschüss.